Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Tom Funke. Schön, dass Sie zuhören. Die neue Bundesregierung kürzt gleich zu Beginn die Stellen von Regierungsbeauftragten zusammen. Was das für die deutsche Klimapolitik bedeutet, gleich mehr. Das EU-Parlament stimmt über den Schutzstatus des Wolfes und über mehr Zeit für die europäischen Autobauern ab, die Abgasgrenzwerte einzuhalten. Wir berichten. Heute vor 50 Jahren trat das Bundeswaldgesetz in Kraft. In Deutschland ein Erfolg. Wir blicken über den Tellerrand und schauen uns an, wie es um den Wald in Schweden bestellt ist. Wir werfen außerdem einen Blick auf neue Stadtobstbäume und im Verbrauchertipp geht es um Mittel gegen Mücken und Zecken. Welche helfen wirklich? Die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz will es so. In einem ersten Kabinettsbeschluss kürzt sie die Zahl der Regierungsbeauftragten drastisch. Zukünftig gibt es beispielsweise keine Radverkehrsbeauftragten mehr, keinen Meeresschutzbeauftragten und keinen Beauftragten mehr für Schienenverkehr. Was das alles für die deutsche Klimapolitik bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Jürg Münchenberg aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Hallo, Herr Münchenberg, was ändert sich denn mit der neuen Regierung in Sachen Klima- und Umweltschutz?
Also man muss vielleicht das so sagen, formal wird das Umweltministerium gestärkt, denn die Klimapolitik, bislang vor allem ja auch beim Wirtschaftsministerium angesiedelt, geht zurück sozusagen ins Ursprungsministerium. Die bisherige Lösung war ja ein Zuschnitt speziell für Robert Habeck gewesen. Jetzt geht es wieder an das Haus von Carsten Schneider, dem neuen Umweltminister von der SPD. Und auch die Klimaaußenpolitik, die kommt vom Auswärtigen Amt jetzt zurück. Und es kommt auch ein alter Haudegen der Klimapolitik an seine alte Wirkungsstätte, nämlich Jochen Flassbart, SPD, bislang Staatssekretär beim Entwicklungsministerium. Der geht jetzt also zurück wieder an seine alte Wirkungsstätte. Mutmaßlich wird er dann auch zuständig sein für den Job, den bislang die ehemalige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan ausgeführt hat, die ja im Auswärtigen Amt als Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für die internationale Klimapolitik zuständig war. Und man muss vielleicht auch noch sagen, an Morgens Zuständigkeit waren 6 Referate angedockt, unter anderem das für internationale Klimaverhandlungen, Klimafinanzierung, Klimapartnerschaften, Wasserdiplomatie. Und das alles geht jetzt zurück an das Umweltministerium unter einem Minister, das muss man allerdings auch sagen, der sich erst einmal in die neue Materie gründlich einarbeiten muss.
Ja, Sie haben jetzt schon öfters angesprochen, die Streichung des Postens für den internationalen Klimaschutz. Jennifer Morgan hatte das inne. Was bedeutet das konkret?
Na, vermutlich wird die Klimapolitik nicht mehr so einflussreich sein in der neuen Regierung wie noch unter der Ampel. Da waren ja gleich 2 Schwergewichte der Grünen dafür verantwortlich, Robert Habeck und Annalena Baerbock, die frühere Außenministerin. Und jetzt ist eben nur noch das Umweltministerium zuständig, wenn man so will, schon ein Signal, dass der Klimaschutz nicht mehr Top-Priorität hat. Und was jetzt den Titel angeht, der ist gerade bei internationalen Verhandlungen doch eigentlich eher hilfreich. Das bedeutet oft Augenhöhe mit Ländern, die solche Sonderbeauftragten auch haben oder hatten. China etwa oder auch die USA, ohne die ja bekanntlich in der internationalen Klimapolitik wenig geht. Ja, Jennifer Morgan hatte stets betont, dass die Einsetzung einer Sondergesandten eben auch immer ein klares Signal an die anderen Länder gewesen ist, dass Deutschland den Klimaschutz ernst nimmt, dass er oberste Priorität hat. Und das habe gerade bei internationalen Konferenzen doch deutlich geholfen. Also da könnte sich jetzt schon etwas verschieben, denn mit Jochen Flassbart wird dann eben nur noch ein beamteter Staatssekretär hier die Vorarbeit leisten müssen, wenngleich auch ein sehr erfahrener.
Und wie reagieren auf diese Umstellungen die Umweltverbände?
Ne, die sind natürlich wenig begeistert. Da gab es in den letzten Tagen viel Kritik. Bei German Watch etwa heißt es, die Abschaffung der Sonderbeauftragten für die internationale Klimapolitik schaffe ein großes Vakuum. Da werde der Klimaschutz unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus zurückgefahren. Da ist selbst von einer Selbstverzwergung der neuen Regierung beim Klimaschutz die Rede. Oxfam wiederum hält auch von der Neustrukturierung herzlich wenig. Jennifer Morgan, so heißt es, da habe doch einen ziemlich guten Job gemacht. Sie sei sehr sehr gut vernetzt gewesen in der Szene, in der internationalen Klimapolitik und habe eben auch einiges erreicht. Zum Beispiel die Einrichtung eines Fonds zur Bewältigung unvermeidbarer Klimaschäden in den ärmsten Ländern. Und der WWF verweist schließlich nochmal auf die strukturellen Vorteile hin, die die bisherige Sonderbeauftragte mit sich gebracht hat, die jetzt verloren gingen. Denn Klimaschutz ist ja eine Querschnittsaufgabe der ganz verschiedenen Ressorts, Wirtschaft, Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit oder auch Außenpolitik. Und diese Koordination unter einer Sonderbeauftragten, die falle nun weg und das sei ein großer Fehler.
Und es sollen ja jetzt noch viele andere Sonderbeauftragte gestrichen werden. Was bringt denn das?
Das ist tatsächlich die Frage. Auf der anderen Seite war die Ampel hier sehr großzügig. Es gab 43 Beauftragte, 25 Posten hat man jetzt gestrichen. Manches wird da sicherlich jetzt aber nur Symbolcharakter haben. Zum Beispiel der Meeresbeauftragte Sebastian Unger, der hat kein zusätzliches Geld für seinen Posten bekommen, aber wird jetzt das Problem haben, dass er eben bei internationalen Konferenzen ohne diesen Titel auftreten wird. Also manches ist da sicherlich auch nur fürs Schaufenster.
Jörg Münchenberg war das. Vielen Dank. Im EU-Parlament stehen gleich mehrere wichtige Abstimmungen an. Unter anderem entscheiden die Parlamentarier über den Schutzstatus des Wolfes. Werden zukünftig Abschüsse leichter möglich sein? Für die einen ist das überfällig, für andere ein Angriff auf den Naturschutz. Die Debatte ist emotional und politisch aufgeladen. Annabel Brockhus berichtet.
Seit 3 Jahren fordert der Europaabgeordnete Peter Liese, Weidetiere und Landwirte besser vor Wölfen zu schützen. Also die Regeln so zu ändern, dass Wölfe einfacher abgeschossen werden dürfen. Das Thema ist für den CDU-Umweltpolitiker auch persönlich.
Bei mir zu Hause im Arnsberger Wald gibt es einen Wolf. Und wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, dann kann ich mir noch so oft einreden, ein Wolf hat noch nie Menschen zu Schaden gebracht. Aber schon, Hunde sind überhaupt nicht sicher.
Mehr als 20.000 Wölfe gibt es in der EU. Und es werden immer mehr. Denn seit 1992 wird der Wolf streng geschützt. Dadurch konnten sich die Bestände erholen. Aus Sicht von Viehhaltern wird das zunehmend zum Problem, wenn Wölfe Schafe, Ziegen oder auch Pferde reißen. Die meisten Risse werden aus Spanien, Frankreich und Italien gemeldet.
Wir können nicht einfach zusehen, wie regional immer mehr Wolfsrudel zur Gefahr für Nutztiere werden. Wir müssen den Regionen ein echtes Bestandsmanagement ermöglichen. Und deshalb ändern wir die europäische Rechtslage.
Verspricht die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vergangenes Jahr im Europawahlkampf. Seit ihr Pony Dolly von einem Wolf gerissen wurde, setzt sich die CDU-Politikerin verstärkt dafür ein, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Dazu muss der Status des Wolfes von streng geschützt auf geschützt geändert werden. Und dafür braucht es die Zustimmung des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten, von denen sich die Mehrheit bereits hinter den Vorschlag gestellt hat. Die Europaabgeordneten stimmen heute darüber ab. Vor allem Grüne und Sozialdemokraten kritisieren die geplante Änderung und auch die konservative Europäische Volkspartei. So wirft die SPD-Umweltpolitikerin Delara Burkhardt der EVP vor, seit Jahren eine Angstkampagne gegen den Wolf zu führen.
Konservative Parteien instrumentalisieren immer wieder die Debatte um den Wolf, um gegen die europäische Umweltpolitik Stimmung zu machen. Und der Wolf wird dann immer wieder zum Symbol für die vermeintlich realitätsferne Brüsseler Politik, ohne dass wissenschaftliche Fakten für eine Änderung des Schutzstatus vorliegen.
Laut verschiedener Studien gibt es keine Hinweise, dass eine wachsende Wolfspopulation zu mehr Viehrissen führt oder dass der Abschuss von Wölfen die Verluste in der Viehzucht verringert. Doch auf EU-Ebene geht es längst nicht mehr nur um den Wolf. 30 Jahre nachdem Otter, Bären und Kegelrobben als streng geschützte Arten eingestuft wurden, plädiert der konservative Umweltpolitiker Peter Liese dafür, ihren Schutzstatus zu überprüfen und anzupassen.
Und viele Arten, die damals selten und bedroht waren, wie eben etwa die Saatkrähe oder der Kormoran, sind jetzt nicht mehr selten, nicht mehr bedroht, machen aber riesige Probleme. Der Kormoran für Fischbestände, die Saatkrähe für Menschen. In meinem Wahlkreis im Soest gibt es Menschen, die sagen, wir können uns überhaupt nicht mehr zum Kaffeetrinken nach draußen setzen. Es kommt sofort, die Saatkrähe nimmt alles mit.
Die grüne Umweltpolitikerin Jutta Paulus reagiert auf diesen Vorstoß mit einem hörbaren Seufzer.
Ja, also ich warne davor, mit scheinbar einfachen Maßnahmen in funktionierende Ökosysteme einzugreifen, denn ohne die haben wir auch keine Wirtschaft.
Allerdings kann sie sehr gut nachvollziehen, die Einstufung nach über 30 Jahren überprüfen zu wollen.
Ich glaube, dass da mehr Spezies von geschützt nach streng geschützt hochgestuft werden. Ich fürchte allerdings, dass dieses Argument dazu dienen soll, die gesamte Richtlinie abzuschwächen. Und da bin ich natürlich nicht dabei.
Wenn das Europäische Parlament heute dafür stimmt, den Schutz des Wolfes abzuschwächen, könnte das eine neue Artenschutzpolitik in der EU einleiten.
Annabel Brockhus. Und dann stimmt gleich am Mittag das EU-Parlament darüber ab, den Autoherstellern mehr Zeit zu geben, die schärferen CO2-Flottengrenzwerte einzuhalten. Das soll die Automobilindustrie als europäische Schlüsselbranche für höheren Strafzahlungen bewahren. Sabrina Fritz mit weiteren Infos.
Die Strafzahlungen werden saftig. Rund 15 Milliarden Euro drohen den europäischen Autoherstellern in diesem Jahr, wenn die Frist nicht bis Ende 2027 verlängert wird. Stand heute würde so gut wie kein namhafter Autohersteller die Vorgaben der EU erfüllen. Danach darf im Durchschnitt die Flotte eines Herstellers nur rund 94 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. VW liegt beispielsweise derzeit nach Expertenberechnungen bei 123 Gramm. BMW ist an der Vorgabe schon ziemlich nah dran. Das Problem, allein mit Verbrennermodellen lassen sich die Grenzwerte kaum erreichen. Die Autohersteller haben aber in Europa nicht so viele Elektroautos verkauft wie gedacht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Autoindustrie nicht weiter belasten. Sie hat deshalb den Vorschlag gemacht, die Frist zu verlängern. Das EU-Parlament wird diesem Vorschlag wohl heute mit der notwendigen Mehrheit zustimmen. Um die Grenzwerte dann 2027 zu erfüllen, sollen mehr bezahlbare E-Autos auf den Markt kommen.
Sabrina Fritz. Heute vor 50 Jahren trat in Deutschland das Bundeswaldgesetz in Kraft, eine Art Verfassung für den Wald. Es soll Nutzung und Schutz der Wälder in Einklang bringen und gilt heute als Erfolg. Doch wie gut funktioniert nachhaltige Waldbewirtschaft andernorts? In Schweden gerät das Forstmodell in die Kritik wegen massiver Rodungen und fragwürdiger CO2-Bilanzen. Gunnar Köhne berichtet.
Die schwedische Klimaministerin Romina Pourmokhtari setzte ein gequältes Lächeln auf, als ihr vom Umweltausschuss des schwedischen Reichstags ein peinliches Attest in Sachen Wald- und Klimaschutz überreicht wurde. Schweden hätte bis 2030 rund 19 Millionen Tonnen CO2 durch Böden und Wälder binden sollen, eine Vorgabe des EU-Parlaments. Doch laut den Berechnungen der Fachleute lässt sich schon heute sagen, Schweden wird höchstens 7 Millionen Tonnen schaffen. Resultat einer extensiven Bewirtschaftung der schwedischen Kiefernwälder für die Papier- und Zelluloseindustrie. Und die macht auch vor gewachsenen Altwäldern nicht Halt, beklagt Daniel Rutschmann von der schwedischen Organisation Schützt den Wald.
You can't find one.
Es gibt nicht einen Biologen oder Ökologen im Land, der bestätigen könnte, was Industrie und Politik behaupten, nämlich, dass Schwedens Wälder nachhaltig bewirtschaftet würden. Sogar die staatliche Waldbehörde gibt in ihren Berichten zu, dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen werden, weil wir eben auch immer noch altgewachsenen Wald roden. Und den ersetzen wir dann mit Setzlingen schnell wachsender Kiefernarten. Ich weiß nicht, was daran grün sein soll. Je größer der Hunger der schwedischen Holz- und Zelluloseindustrie, desto heftiger streiten Unternehmen, Behörden und Umweltschützer darüber, was abgeholzt werden darf und was nicht. Nach Angaben des Verbandes der schwedischen Waldindustrie erwirtschaftet die Branche 12% der industriellen Bruttowertschöpfung Schwedens. 140.000 Menschen sind dort beschäftigt. Der Export von Zellstoff und Karton aus Schweden hat sich in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt. Auch wegen des weltweit um sich greifenden Online-Versandhandels. Die Folge: riesige kahle Flächen, vor allem im Norden des Landes, auf denen, so ist es gesetzlich vorgeschrieben, irgendwann wieder schnell nachwachsende Nutzbäume angepflanzt werden müssen. Doch aus gewachsenem Wald entstehen so Forstplantagen, monieren Kritiker. Industrie und Behörden argumentieren, dass die Unterscheidung zwischen wertvollem Altwald und weniger wertvollem Nutzwald schwer zu treffen sei. Dazu der Leiter der staatlichen Waldbehörde, Hermann Sundqvist. Nehmen wir beispielsweise als extrem auf der einen Seite einen Wald, in den so gut wie nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat, wo aber vor 100 Jahren mal ein Baum gefällt worden ist. Und auf der anderen Seite ein Gebiet, in dem man alles kahl geschlagen hat, bis auf einen alten Baum. Zwischen diesen Extremen gibt es alle möglichen Waldvarianten. Wie soll man da eindeutig bestimmen, ab wann ein Wald einen so hohen natürlichen Wert hat, dass wir ihn nicht bewirtschaften dürfen? Der Biologe Håkan Berglund von der Universität Uppsala dagegen sagt, ein alter Wald sei mehr als alte Bäume. Ein gewachsener Naturlebensraum, der nach einem Kahlschlag hunderte Jahre brauche, um sich wieder zu erholen. Geschätzt 1400 Tier- und Pflanzenarten drohen durch die immer intensivere Rodung von Altwäldern in Schweden ausgerottet zu werden. Wenn wir uns einen altgewachsenen Wald nach einer Rodung anschauen, dann beobachten wir, dass diese gefährdeten Arten in diesem lokalen Gebiet anschließend ganz verschwinden. Wenn man das auf das ganze Land hochrechnet, dann sterben also nach und nach immer größere Bestände dieser Arten aus. Naturschützer schätzen, dass in Schweden jedes Jahr rund 2% Altwald der Holz- und Zelluloseindustrie zum Opfer fallen. Beweisen lässt sich das aber kaum, sind die Baumstämme erst einmal zu Sägemehl verarbeitet. Die Industrie verweist auf ein internationales Zertifizierungssystem, nach der sie sich bei der Holzernte richte. Sogenannte FSC-Zertifikate für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das FSC-Logo prangt weltweit nicht nur auf Milchverpackungen. Waldschützer Daniel Rütschmann hält dieses Kontrollsystem zur Rettung der Wälder allerdings für gescheitert. Wir haben schon oft die FSC-Verantwortlichen über Verstöße informiert, wenn in Schweden eigentlich geschützte Waldgebiete gerodet wurden. Aber danach ist nichts passiert. Ich meine, die Verbraucher werden mit diesem Label getäuscht. Seit Anfang des Jahres geraten im Norden Schwedens Waldschützer und Holzfäller immer wieder aneinander. Auch Vertreter der Sami, der Ureinwohner Schwedens, stellen sich den Rodungsmaschinen in den Weg. Ein großer Schweizer Lebensmittelkonzern, Großabnehmer schwedischen Verpackungsmaterials, hat aus Angst vor Imageschäden Vertreter in die besonders umstrittene Region Västernorrland geschickt, um sich selbst ein Bild zu machen. Aber auch die Verbraucher im Rest Europas sollten sich mit dafür verantwortlich fühlen, dass für Kartons und Klopapier nicht alter schwedischer Wald vernichtet wird, meint Waldschützer Rütschmann. 80% des gerodeten Waldes enden in Wegwerfprodukten. Und die sind meistens völlig unnötig.
Gunnar Köhne über den schwedischen Wald. Immer mehr Menschen fordern mehr Innenstadtbegrünung für ein besseres Klima oder aber Obstbäume für eine nachhaltige Nahversorgung. Klingt gut, aber gerade bei Obstbäumen stellen sich früher oder später Fragen. Wie müssen diese Gewächse gepflegt werden und wer macht das überhaupt in Zeiten, wo überall Personal fehlt? Und wie kommunizieren wir, wann welche Früchte reif sind und geerntet werden können? Simon Schomaker hat sich umgehört und ist selbst für eine stadtnahe Streuobstwiese über eine stadtobstnahe Streuobstwiese geschlendert.
Wer zur Streuobstwiese an der Wuppertaler Konsumstraße kommt, vergisst schnell, dass wenig entfernt das Zentrum des Stadtteils Barmen beginnt. Die schmale Wiese mit 30 heimischen Obstbäumen dient nicht nur der Naherholung. Eine Tafel weist darauf hin, Äpfel, Birnen und Co. dürfen von allen geerntet werden.
Die Menschen sind, glaube ich, begeistert davon, wenn man einfach sieht, dass öffentliches Grün auch einen Nutzen haben kann und einfach Spaß machen kann, wenn man ernten kann.
Sagt Michael Felstau von der Initiative Wuppertals Urbane Gärten, die sich für Obstbaumpflanzungen einsetzt. Dabei ist dieses Konzept gar nicht neu, erklärt Michael Grollm. Er betreibt in Erfurt eine Obstbaumschnittschule und verweist auf die Industrialisierung ab dem 19. Jahrhundert.
Es gab zum ersten Mal dann eine Schicht, also die Arbeiter, die halt keinen Garten hatten, die aber auch Obst essen wollten. Und so sind dann um die großen Zentren Obstdörfer oder Regionen entstanden, ne? Wie zum Beispiel das Alte Land.
Das dort wachsende Obst wurde schließlich versteigert, womit die Gemeinden viel Geld verdienten. Eigens dafür angestellte Wartinnen und Warte pflegten die Bäume. anders als heute.
Die Problematik, die ich jetzt sehe, ist, dass letztendlich ja durch das Obst kein Geld erwirtschaftet wird. Das heißt, die Motivation, sich um diese Bäume dauerhaft zu kümmern, ist nicht die größte.
Dabei ist das gerade in den ersten 15 Lebensjahren sehr wichtig. Nur so bilden Obstbäume eine stabile Krone, werden hochstämmig und Fahrzeuge oder Fußgänger kommen ungehindert unter ihnen durch. Wuppertals urbane Gärten erreichen das mit viel ehrenamtlicher Hilfe, erzählt Michael Felstau.
Wir haben ein Kernteam von 6 bis 10 Aktiven und bei diesen Aktionen kommen dann bis zu 30 Leute, die einfach Tipps haben wollen für ihre eigenen Bäume, für ihren eigenen Garten oder einfach Spaß an der Sache haben.
Im Hinblick auf den Klimawandel rät Michael Grollm:
Jetzt pflanzen, 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 egal ob jetzt ein Obstbaum oder ein Stadtbaum. Solange wir noch Regen haben, kriegen wir jetzt noch Bäume groß, weil die kühlen die Städte ab.
Und egal wo in der Stadt Obst wächst, Schadstoffe sind ein geringeres Problem. Studien mit Bäumen auf ehemaligen Mülldeponien zeigten das für belastete Böden.
Für die neue Generation schützt sich da der Baum. Und so ein Apfel, den man jetzt im Supermarkt kauft, der ungefähr 30 Mal gespritzt worden ist, hat garantiert eine höhere Belastung als ein Apfel, der an der Straße hängt.
Forschende von der Technischen Universität Berlin maßen zudem die Abgaskonzentration und bestätigten, dass Baumobst und Nüsse auch in der Stadt geerntet und gegessen werden können. Bei Beeren und Kräutern sollten es allerdings mindestens 10 Meter Abstand zur Straße sein. Eine Nahversorgung mit frischem Obst und Gemüse scheint also auch in der Stadt möglich.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Glaubt man Expertinnen und Experten, dann ist schon jetzt Mückenzeit und auch ich habe die kleinen Quälgeister schon in der Wohnung gesehen. Und wenn es draußen jetzt noch wärmer wird, werden auch Zecken deutlich aktiver. Klar, man sollte weiterhin ins Grüne gehen, doch man sollte sich auch schützen. Die Stiftung Warentest hat Mittel gegen Mücken und Zecken untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Mücken sind wahre Plagegeister. Ihr Surren kann den Schlaf rauben und ein Mückenstich schmerzhaft sein. Wer sich schützen will, greift in der Regel zum Insektenspray. 10 solcher Mittel untersuchte die Stiftung Warentest, wobei die Wirksamkeit im Vordergrund stand. Und natürlich die Frage, gegen welche Blutsauger die Insektenmittel schützen, sagt Dorit Munzke.
Viele Insektenabwehrmittel schützen heutzutage gegen Mücken und Zecken. Reine Antizeckenmittel oder reine Antimückenmittel enthalten oft die gleichen Wirkstoffe.
Eine Untersuchung, die vor allem den Probanden viel abverlangte. Über Stunden wurde die Haut auf den Unterarmen eingesprüht und den Blutsaugern ausgesetzt. Es gehe beim Mückenschutz nicht allein darum, schmerzhafte Stiche zu vermeiden, so die Warentester, sondern auch um Gesundheitsrisiken.
Für unsere Untersuchung kamen 3.124 im Labor gezüchtete Mücken zum Einsatz, und zwar 2 verschiedene Arten. Zum einen die tagaktive Gelbfiebermücke, zum anderen die dämmerungs- und nachtaktive südliche Hausmücke. Die Gelbfiebermücke kann Dengue- und Zika-Viren übertragen und die südliche Hausmücke das West-Nil-Fieber auslösen.
Nicht alle Insektensprays in der Untersuchung konnten tages- oder nachtaktive Mücken gleich gut und somit verlässlich abschrecken. Und entscheidend bei der Wirksamkeit ist die Schutzdauer. Je länger, desto besser, sagt Dorit Munzke.
Wir hatten ein Mittel im Test, das hat 7 Stunden und länger geschützt. Ein Großteil der Mittel schützte so 5 bis 6 Stunden. Es gab allerdings auch 2 Produkte, die haben nur 2,5 bis 3 Stunden gegen Mückenstiche geschützt.
Für diese relativ kurze Schutzdauer von unter 3 Stunden gab es nur eine ausreichende Bewertung beim Mückenschutz. Ähnlich verfahren wurde beim Test vor Zeckenbissen. Hier kamen Zeckennymphen des gemeinen Holzbocks zum Einsatz. Das ist die in Europa am weitesten verbreitete Zeckenart. Sie kann ebenfalls Krankheitserreger übertragen.
Wir haben die Zecken auf die Unterarme der Probanden aufgesetzt. Wir wollten wissen, ob sie den behandelten Bereich betreten, umkehren, abfallen, auf diesem Bereich verweilen oder ihn sogar überqueren. Erfreulicherweise wirken alle Produkte auch gegen Zecken. 6 von 10 getesteten Produkten haben eine Schutzzeit von 6 Stunden erzielt, die restlichen 4 immerhin von ca. 4 Stunden.
Allerdings zeigte sich im Test, dass nur wenige Insektensprays beide Blutsauger ähnlich zuverlässig abschrecken können. Einige konnten eher gegen Mücken punkten, andere wirkten eher gegen Zecken. Nur 3 Sprays schafften beides. Testsieger wurde das in beiden Punkten mit sehr gut bewertete Antibrum Forte, gefolgt von Autan Multi Insect und dem Protect Mückenschutzspray von Mosquito. Eines sollte man aber wissen, so Warentesterin Dorit Munzke. Die verlässlicheren Wirkstoffe in den Insektensprays sind oft synthetisch hergestellt. In einigen Mitteln wird aber auch ein natürlicher Wirkstoff verwendet, der aus dem Öl des Zitronen-Eukalyptusbaumes gewonnen wird. Das klingt erst einmal besser, doch beide Varianten können gesundheitliche Irritationen auslösen.
Alle Produkte im Test können die Augen mehr oder weniger stark reizen. Einige können zudem allergische Reaktionen hervorrufen. Die Produkte sollten mit Bedacht, sparsam und nur dann eingesetzt werden, wenn sie gebraucht werden.
Umwelt und Verbraucher mit Tom Funke. Tschüss!